Guten Morgen an diesem Donnerstag. Und da Bischof Christian Stäblein bei mir ist, sollten Sie spätestens jetzt merken, das ist kein normaler Donnerstag heute. Und wir haben uns hier auch nicht getroffen, weil wir beide Väter sind. Guten Morgen, lieber Herr Bischof, am Himmelfahrtsdonnerstag oder auch Sonntag irgendwie.
Himmelfahrtsfesttag. Ja, guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und guten Morgen auch Ihnen. Ein Donnerstag, der sich gerne anfühlen darf wie ein Sonntag, denn er ist ein Fest. Und so feiern wir Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
So ein freier Tag, mittendrin, mitten in der Woche, der ist ja häufig entspannter, erholsamer, effektiver als eine ganze Woche Urlaub. Da nimmt man sich dann auch gar nicht tausend Sachen vor, wie in einer Urlaubswoche, sondern konzentriert sich nur auf diesen einen Tag oder vielleicht auf das lange Wochenende und sagt sich, diese wenige Zeit, die will ich dann auch richtig und nur genießen. Also lassen wir heute einfach mal locker und schauen kurz mal nicht auf die vielen Dramen in dieser Welt. Herr Bischof, was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal nicht Kirche und den lieben Gott um die Ohren haben?
Lieber Herr Wittke, ich erlaube mir mal eine Bemerkung, die vermutlich auch alle wissen, aber die wir manchmal doch auch verdrängen.
Bin gespannt.
Das Private braucht auch Arbeit.
Das Private braucht auch Arbeit.
Und Einsatz. Die Eltern, die Kinder, der Partner, die Partnerin. Das verlangt auch Einsatz und ist nicht immer nur Urlaub oder Seele baumeln lassen. Das ist natürlich am schönsten, aber manchmal muss auch die Steuererklärung gemacht werden oder sowas in der Kategorie. Über diese Dinge reden wir ja nicht. Und manchmal ist der Tag auch dafür da, über Dinge zu reden, über die wir sonst nicht oder nicht so gerne reden, was zum Beispiel nicht gut läuft. Sorry, das war jetzt wirklich nicht Ihre Frage.
So voll so
Kino lesen oder spazieren gehen ist natürlich viel schöner.
Damit hätte ich jetzt gerechnet.
Ja, aber es ist ein Irrglaube und ich glaube jetzt mal auch von uns Herren, ein Irrglaube, es gebe Zeit und dann noch zu Hause und ausspannen. Entschuldigung.
Da sind Sie jetzt so ein bisschen so ein Stimmungstöter.
Genau, Firebeast oder wie das heißt.
Ne? Firebeast sind ja die eigentlich ganz doll feiern, habe ich immer so das Gefühl. Nicht. Ja.
Ah, ja. Okay.
Ach so.
Ja, ich wollte es nur mal anmerken.
Ja, schön, dass Sie so entspannt durch den Tag gehen heute. Und Sie wissen jetzt ja auch, warum Bischof Christian Stäblein lieber an so einem Tag heute Morgen hier bei mir ist als zu Hause, dann muss er hier die Steuererklärung.
Das habe ich nicht gesagt,
machen.
Lieber Herr Wittke.
Nein, das sage ich nur.
Ich muss jetzt protestieren.
Das sage ich nur.
Ich mache die noch nicht mal selber. Also, jetzt ist gut.
Ich finde das hervorragend.
Ich habe nicht gesagt, dass ich die mache.
Nee, ich muss das noch verarbeiten sozusagen, ja. Aber Himmelfahrt ist ja einer dieser Tage, der so am klarsten ausdrückt, was an diesem Tag passiert oder vielleicht passiert ist. Also selbst Weihnachten und Ostern sind in ihrer Begrifflichkeit und Bildhaftigkeit nicht so klar wie Himmelfahrt, von Pfingsten mal ganz zu schweigen. Also bei Himmelfahrt fährt jemand in den Himmel und da die meisten christlichen Feiertage am Leben von Jesus orientiert sind, wird dieser Jesus wohl gern Himmel gefahren. Geflogen sein. So, seit den vielen Superheldenfilmen fliegen ja alle Nase lang Leute in den Himmel, nicht nur Superman. Ist Jesus auch eigentlich so ein Superheld? Es gibt ja sogar so schöne Poster, auf denen Jesus mit Spider-Man, Thor und Iron Man und noch so anderen sitzt und ihnen erklärt, wie er das gemacht hat mit dem Frieden unter allen Menschen. Also, naja, klappt nicht immer, aber ist Jesus so ein Superheld?
Wir hatten einen theologischen Lehrer früher an der Universität, mit dem haben wir immer Filme geguckt. Er war ein ganz großer Film-Kino-Liebhaber, dieser Professor. Er fand immer das Religiöse in den Filmen und er hat dann mal in einem Seminar uns die wunderschöne Frage gestellt, na, was unterscheidet Tarzan, Superman und Jesus?
Ja.
Und dann haben wir uns natürlich alle nicht getraut und dann hat er gesagt, Antwort?
Jane?
Jesus ist auferstanden. Und zwar wirklich auferstanden. Also die anderen spielen auch mit Hingabe und ewigem Leben.
Ja.
Aber Jesus ist wirklich auferstanden. Deshalb betonen wir das, glaube ich, seit alters her so sehr im Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Unterschied.
Ist er in seinem Wirken ein Superheld?
Die Bibel erzählt ganz viele Geschichten, in denen er etwas tut, was wir auch mit so Superhelden verbinden. Heilen, Wunder tun, die Gesetze der Physik durchbrechen, damit es uns Menschen besser geht in dem Moment. Das sind in der Tat auch alles Sachen, die, wenn wir jetzt aus Superhelden tatsächlich mal nicht nur eine Comicfigur machen, sondern schauen, welche Sehnsucht da für uns alle drin liegt. Ja. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Spider-Man-Filmen und gucke mir die in der Regel auch an. Die Sehnsucht, die damit zum Ausdruck gebracht wird, bis dahin, dass da ja tatsächlich auch mit der Sehnsucht gespielt wird, den Tod hinter sich zu lassen, gibt dann immer mal so verschiedene Tricks, dann wird die Zeit nochmal zurückgedreht oder anderes aus Hingabe bis in den Tod und über den Tod hinaus zu gehen. Das ist etwas, was in den Superheldenfilmen ganz genauso drin vorkommt. Und jetzt, und deswegen sage ich, und der Unterschied ist aber, bei Jesus ist das in unserer Wirklichkeit für uns durch den Tod und wahrhaftig auferstanden.
Ich mag noch mal zu dieser Superheldengeschichte zurückkommen. Warum ist Spider-Man ihr Lieblingsheld? Das habe ich so ein bisschen rausgehört.
Ja, also erstmal weiß man ja manchmal nicht so genau, warum man eigentlich was mag. Dann ist erstmal die Geschichte irgendwie toll und auch ein bisschen spannend. Wenn Sie mich jetzt so fragen und ich darüber nachdenke, würde ich sagen, weil es doch irgendwie eine Verbindung von ja Mensch und Schöpfung an der Stelle ist. Also und es wird sich mit einem Tier verbunden, das ja sonst bei uns erstmal nicht gut angesehen ist, die Spinne. Oh. Ja, und hieraus werden ganz besondere Fähigkeiten und ich sag mal sozusagen das Dunkle der Kreatur und der Mensch verbinden sich und versöhnen auf diese Weise dem Menschen zugute. Das ist irgendwie eine Geschichte, die mich sehr anrührt.
Gilt eigentlich die Himmelfahrt nur für Jesus, so diese Chance in den Himmel aufzufahren? Oder ist das auch irgendwie ein Vorgriff auf das Sterben und auf das in den Himmel fahren von möglicherweise uns allen?
Erstmal ist es ein Rückgriff oder etwas, was schon Tradition auch hat. Elia, der große Prophet in der jüdischen Tradition, stirbt nicht, sondern wird mit dem Feuerwagen zum Himmel entrückt. So erzählt es auch die Bibel im Alten Testament. Aha. Auch da gibt es so etwas wie eine Himmelfahrt mit dem Unterschied, dass er gar nicht gestorben ist. Aber auch in der jüdischen Tradition erwarten wir die Rückkehr von Elia. Elia wird kommen vor dem Messias und alle Probleme werden durch ihn gelöst werden. Deswegen ist es in der jüdischen Tradition auch Brauch, zu einem Fest einen Stuhl freizulassen. Und man sagt dann, der ist für Elia. Vielleicht kommt Elia ja jetzt. Was ich damit sagen will, ist, das ist ein Motiv, das schon da war.
Ja.
Und das wir natürlich mitnehmen, ich sag jetzt mal, als Motiv für: Es bleibt Platz für das Offene. Der Stuhl wird freigehalten, es bleibt Platz für das Offene in unserem Leben. Und jetzt gehe ich zu Ihrer Frage zurück. Jesus hält für uns Platz frei im Himmel. Das glaube ich aber auf jeden Fall. Jesus hält uns da den Platz und das Offene frei. Und das wiederum ist genau die Botschaft dieses Tages. Mit dem Tod ist nicht alles zu, sondern es bleibt im Bild der Himmelfahrt immer das Offene in unserem Leben. Jesus ist die Tür zu diesem Offenen.
Wir kommen zur Bibelstelle und ich gehe mal davon aus, dass es heute am Himmelfahrtsdonnerstag wie zu Ostern und an Weihnachten diese eine markante Bibelstelle gibt. Wobei, so markant und einzigartig kann sie dann auch wieder nicht sein, denn also zumindest ich erinnere jetzt gar nicht so unmittelbar eine besondere Stelle, aber vielleicht erkenne ich sie gleich wieder.
Vermutlich erkennen Sie sie wieder. Sie ist ja sowas wie die, ich sage jetzt mal, wie die Weihnachtsgeschichte des Himmelfahrtstages. Also die Geschichte, die erzählt, was passiert ist. Oder sage ich lieber die Geschichte, mit der erzählt wird, worum es heute geht. Nun, Apostelgeschichte. Also das Buch nach den vier Evangelien im Neuen Testament. Apostelgeschichte gleich nach dem vierten Evangelium schließt sozusagen an und erzählt die Geschichte der ersten Gemeinden, erzählt, wie es weitergegangen ist. Und das geht so los. Apostelgeschichte, erstes Kapitel, die ersten Verse. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Und jetzt, Herr Bischof, weiß ich auch, warum ich mich nicht an diese Bibelstelle als markante Bibelstelle erinnere, weil nur dieser eine kurze Part bleibt mir sehr markant hängen, nämlich mit der Wolke und er wird emporgehoben und dann ist er weg.
Nein, die Wolke ist das Bild in der Geschichte und dieses emporgehoben werden, da gibt es ja nun viele Vorstellungen von und auch viele Bilder, weil das eben ein Bild ist. Das andere, würde ich sagen, hat eine hohe literarische Qualität, also so wie Sie das auch beschreiben, es wird in einer, wie ich finde, sehr bewegenden Sprache erzählt, was alles dazu passiert ist und warum das passiert. Mhm. Und ein bisschen würde ich auch sagen, ich komme mal auf meinen Anfang heute zurück. Mhm. Da ist auch eine Botschaft drin, die ja heißt, und jetzt seid ihr dran. Also, und jetzt wird angepackt. Mhm. Also, wir sind hier nicht nur am Festtag, sondern guckt dann nicht ewig in den Himmel. Jetzt geht's los. Jetzt. Und dann stehen ja die Aufträge ganz klar da, was zu tun ist.
Mir fehlt das Gefühl. Das ist es vielleicht. Ich frage, mir fehlt das Gefühl. Also allein, ich komme nicht rein in die Geschichte deswegen, weil da wird irgendwie gesagt, die sprechen jetzt oder er spricht mit ihnen 40 Tage lang. Ne? Also die sind irgendwie so lange zusammen und sprechen darüber. Das bedeutet für mich allein schon, die Jünger haben jetzt irgendwie wahrgenommen, ja, der ist wieder auferstanden, der ist wieder da, der ist wieder unter uns. Die erwarten ja auch nicht, dass er dann mit einmal wieder verschwindet. Und allein diesen Punkt.
Genau, und das fragen sie ihn ja auch. Ja, ja.
Diese Überraschung, dieses, der ist wieder da. Jetzt können wir mit ihm, jetzt können wir mit ihm noch weiterleben. Und jetzt wird doch bestimmt mit ihm gemeinsam was ganz Tolles passieren. Und dann verschwindet er. Und ich kriege auch jetzt in der Geschichte, die erzählt wird, gar nicht die Reaktion darauf mit, sondern es wird zwar beschrieben, was da passiert, aber diese Überraschung, die offenen Münder, sehe ich nicht vor mir. Also das meine ich mit, es fehlt mir das Gefühl.
Jetzt verstehe ich, es fehlt Ihnen das Gefühl. Man könnte ja an dieser Stelle auch über Abschied reden.
Genau.
Also ne, wir trennen uns jetzt, aber ich sende euch den Geist. Nun gibt es viele andere Stellen, da passiert das. Hier, glaube ich, steht tatsächlich Auftakt der frühen Kirchengeschichte sozusagen. Könnte man sagen, auch Himmelfahrtstag ist der Anfang des kirchlichen Dienstes. Jesus gibt den Auftrag und sagt, jetzt seid ihr dran. Also in der Tat, hier steht was anderes im Vordergrund. Und womöglich nicht als erstes das Gefühl, weder Abschied noch Jubel oder sowas, sondern ja, ein sehr klares Betrachten, was jetzt kommt. Dazu gehört ja auch ein sehr klares Betrachten dessen, dass die Zeit, wie lange das nun so sein wird, offen bleibt. Also auch das fragen ja die Jünger. Erstens wirst du das Reich hier aufrichten. Also wird alles jetzt gut werden und du wirst dafür sorgen, dass diese Welt sich jetzt sofort ganz verändert. Dann sagt er, nee, das wird nicht, aber ich sende euch meinen Geist, mit dem ihr dann tun könnt. Und dann ist noch die Frage, und wie lange? Und er sagt, ihr kennt weder Zeit noch Stunde. Jetzt ist die Gewissheit, ich komme wieder, ich bin euch ganz nah. Ich bin euch ganz nah in allem, was ihr tut. Der Geist wird kommen, aber jetzt wird getan. Jetzt wird für andere Menschen gesorgt und jetzt wird angepackt mit dem, was diese Welt verändert. Ja. Kein Gefühl. Also
ich meine,
ne?
Nee, kein Gefühl. Ja. Irgendwie so. Also die müssen ja auch nochmal Abschied nehmen. Ich glaube, ich hänge auch wirklich, wie Sie sagen, so an diesem Abschied. Darüber hätte man ja auch sprechen können. Jetzt haben Sie schon einmal Abschied genommen von Jesus. Jetzt müssen Sie ein zweites Mal Abschied nehmen. Aber wir haben ja auch noch weitere Sonntage und die Geschichte geht weiter und Pfingsten kommt auch noch auf uns zu. Von daher müssen wir nicht auch heute alles klären.
Ich frage mal einmal zurück. Das ist ja für mich auch eine spannende Frage. Welches Gefühl oder welche Emotion hat Hoffnung? Und hier ist ja bis in den letzten Satz hinein die große Hoffnung, die große Verheißung. Und so wie er zum Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. Und jetzt werdet ihr in seinem Namen, in seinem Geist das tun und damit der Anfang dieser Hoffnung sein. Ihr werdet seine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Welche Emotion hat Hoffnung? Ich glaube, ich kann die Geschichte gut verstehen. Manchmal ist das sehr nüchtern, weil es ganz viel auch mit dem zu tun hat, die Welt so, wie sie ist, anzunehmen und auf diese Weise auch zu verändern.
Da haben Sie aber jetzt was bei mir angeregt, Herr Bischof. Welche Emotion hat Hoffnung? Ich glaube, da werde ich noch länger drüber nachdenken. Mein erstes Gefühl ist irgendwie, Hoffnung hat für mich eine fröhliche Emotion, etwas Heiteres, etwas Sonniges, etwas Anpackendes. Und vielleicht ist es tatsächlich, dass bei dieser Geschichte, bei dieser Bibelstelle, so wie ich sie gehört habe, diese Fröhlichkeit, dieses Sonnige irgendwie nicht da ist. Mehr so der Auftrag und dieses, sie sagen ja auch, jetzt muss angepackt werden, aber dieses jetzt will ich auch anpacken, ist bei mir zumindest jetzt noch nicht angekommen. Also wenn ich mich jetzt so hineinversetze in die Jünger, sondern da überwiegt erstmal das, da ist was weg, Abschied und wie geht's denn jetzt weiter? Also die Fröhlichkeit ist noch nicht da, aber muss ja vielleicht auch nicht.
Also erstmal stelle ich fest, ist tatsächlich an so einem Tag manchmal gar nicht einfach wieder aufzuhören, darüber zu reden. Es macht doch was mit einem. Für mich ist Hoffnung oft auch ein leises Gefühl, eine vielleicht erst unmerklich anfangende Freude, die sich aber ausbreitet und ausbreitet und nicht mehr aufhört. Ganz leise. Auch nochmal anders als in den Filmen, über die wir vorher geredet haben. Vielleicht gehört auch das zu diesem Tag.
Ich habe vor ein paar Tagen bei Social Media einen Videoclip gesehen von so einer neuen Attraktion in einem Vergnügungspark. Da werden sie in, keine Ahnung, 60, 80 Metern Höhe waagerecht mit dem Rücken nach unten in die Luft gehängt. Und dann werden sie abgeschnallt und dann fallen sie ohne weiteren Schutz nach unten in ein riesiges Netz, das sie auffängt. Das wirkt auf mich im ersten Moment wie genau die andere Richtung von Himmelfahrt, nämlich wie der Fall nach unten anstatt eben nach oben. Aber auf der anderen Seite hat es dann ja eventuell auch wieder denselben Effekt und zeigt nämlich, aufgefangen zu werden unten von einem Netz oder im Himmel. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, fang uns auf, wenn wir fallen. Du bist nicht da oben, du bist mitten unter uns, um uns. Sei bei allen Menschen, Gott, die keinen Halt haben, gib ihnen diesen Halt mit einem Wort und mit deiner Hand.
Amen. Alles Gute kommt von oben, sagt man so. Die Sonne, der Regen für die Pflanzen, das Vogelgezwitscher. Und beim Segen wird ja häufig auch die Hand vorsichtig von oben auf den Kopf gelegt oder beide Arme gebeugt, in die Luft, in den Himmel gehalten.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, das ist zwar jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber vergessen ist es noch lange nicht. Die Hertha bleibt erstklassig. Das ist doch super, oder? Wie sehr haben Sie auch mitgefiebert?
Also ich habe mich für Hertha und für die Stadt auch sehr gefreut. Oder? Wirklich, ja. Aber ich sage jetzt doch auch einmal, und die Welt wäre in der zweiten Liga auch nicht untergegangen.
Aber es ist nicht.
Okay, ich will jetzt nicht.
Ich schwenke die Arme.
Ja, die Spaßbremse. Ja,
die Spaßbremse wieder unterwegs.
Genau. Nein. Hier. Respekt vor Hamburg und vor den Hamburger Fans.
Ja.
Und für Hertha gilt auch: freuen Und dann anpacken.
Ja, ja, oder? Das stimmt.
Das wollen Sie heute nicht hören, aber das stimmt, ist so.
Ja, 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 ist so. Und aber sagen Sie, der Bollerwagen draußen, ist es wirklich nicht von Ihnen? Der ist wirklich nicht von Ihnen?
Ja, also wenn ich das richtig gesehen habe, da lag ein Basketball und eine Paradiso-CD drin. Ich will nicht sagen, aber das sieht mir nach einem ganz anderen Bollerwagenfahrer aus, oder?
Ich muss da noch mal genau hinschauen.
Ja.
Packen Sie es an, ob nun einen Bollerwagen oder das Fahrrad, schwingen Sie sich auf Fahrrad und genießen Sie auf jeden Fall diesen schönen Tag heute. Machen Sie sich einen schönen Tag aus diesem Donnerstag, aus diesem Himmelfahrtsdonnerstag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Machen Sie einen richtigen Festtag draus. Anpacken ist dann morgen mit all den anderen Dingen, die ich gesagt habe.
Gottes Dienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradiso.